die Situation entstand mit Freunden, dass wir gesagt haben, das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt hier alles abbauen. Die fingen also schon an, die 1400 Kilometer lange Grenze in Abschnitten abzubauen. Und wir haben dann verhindert, dass dieser Zaun hier abgebaut wurde, indem gesagt wurde, nein, wir brauchen das als Information, als Hinweis auf die Vergangenheit. Der Turm bleibt auch stehen. Und so entstand im Grunde eigentlich der Arbeitskreis Grenzinformation. Das geschah dann 1991. Inzwischen, also in dieser langen, langen Zeit, hat sich das eben so bewährt, dass wir eine Einrichtung betreuen können, ehrenamtlich, seit nun über 30 Jahren.
An diesen Zaun führt unsere heutige Folge von Studienreise, dem Podcast der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung oder kurz HLZ. Studienreise nimmt Sie auch heute wieder mit an Erinnerungs- und Lernorte, an denen die Geschichte der deutschen Teilung, die Geschichte des Kalten Krieges und der friedlichen Revolution in der DDR erzählt werden. Die HLZ fördert Fahrten von Gruppen aus Hessen an diese Orte und das können Schulklassen sein, Studierendengruppen, Jugendfreizeiten, Gruppen jeder Art. Wir freuen uns daher besonders, wenn Lehrerinnen und Lehrer oder Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuer diesen Podcast hören oder empfohlen bekommen. Mein Name ist Martin Fischer, ich bin Podcaster aus Berlin und bin auch heute wieder unterwegs, um Ihnen den Erinnerungsort dieser Folge vorzustellen und natürlich die Bildungsangebote, die es hier gibt. Am Ende des Podcasts gibt es dann einen kleinen Serviceteil mit weiteren Infos zum Museum und der Fahrtenförderung der HLZ. Die Studienreise geht heute ins Eichsfeld zum Grenzmuseum Schifflersgrund. Zwei Personen werden Ihnen dabei begegnen und Ihnen und mir mehr über den Ort erzählen. Und die erste Stimme gehört einem Menschen, ohne dessen Mithilfe dieses Museum gar nicht existieren würde.
Ich heiße Wolfgang Ruske, bin 82 Jahre alt und komme aus dem Großraum Frankfurt am Main, Hanau. War dort Polizeibeamter und bin 1969 versetzt worden hier in den Werra-Meißner-Kreis und kam das erste Mal in dieser Zeit in den Kontakt mit der Grenze. Und ich habe dann von 71 Beginn bis 91, also in diesen 20 Jahren, polizeiliche Arbeit im Westen, also hier im Werra-Meißner-Kreis, betrieben und konnte dann, wenn wir abends hier spazieren gingen, meine Familie und die Kinder, dann war eben die Grenze beleuchtet. Die Hunde liefen in den Hundeanlagen und Selbstschussanlagen gingen ab und zu auch mal hoch.
Man muss auch noch dazu sagen, eine Geschichte, die macht es hier auch noch zu einem tragischen Ort.
Tragisch insofern, dass 1982 Heinz-Josef Grose hier erschossen wurde. Er war also eingesetzt in diesem Bereich, um den Turm, der jetzt hier im Grenzmuseum steht, mit Strom zu versorgen, Kabeltrassen zu ziehen. In dieser Situation war er also mit seinem Bagger beschäftigt. Und als nun die Grenztruppe sich kurz mal entfernte, ist er mit seinem Bagger vom Turmstandort runtergefahren in den Grenzbereich und hat also den Ausleger seines Baggers auf den Zaun gelegt, 3,20 Meter hoch, und ist dann über das Dach, über die Schaufel runtergesprungen hinter den Zaun und hatte jetzt noch 40 Meter bis zur bundesdeutschen Straße. Und das wurde jetzt wahrgenommen von den Angehörigen der Grenztruppe, die mit einem Fahrzeug sich an diesen Bereich begaben, und sie haben ihn also aufgefordert, stehen zu bleiben, und Warnschüsse abgegeben und dann gezielt auf ihn geschossen und haben ihn also dort kurz vor dem Betreten westdeutschen Gebiets erschossen. Sie konnten in diesen Bereich hineinschießen, weil es noch ihr Territorium war. Sonst wäre es also eine internationale Verwicklung geworden, wenn also die Schüsse westdeutsches Gebiet erreicht hätten. Das wäre also katastrophal gewesen. Dann hätten unter Umständen die Angehörigen des Bundesgrenzschutzes oder Zoll oder Amerikaner zurückgeschossen.
Staatsgrenze war auch relativ knapp oben an der Straße eigentlich fast, ne?
Die Staatsgrenze war die Straße. Da standen dann auch Hinweisschilder, Achtung Grenze, die wir auch hier immer noch zeigen den Besuchern. Das heißt also, der westdeutsche Besucher war in der Lage, ohne weiteres an der Straße zu stehen, und ein Meter weiter war DDR-Gebiet. Und der Zaun war eben dann 30, 40 Meter tiefer.
Waren Sie an dem Tag auch im Dienst hier?
Ich bin erst abends dazu gekommen.
Okay.
Aber ich hatte mir dann das auch entsprechend berichten lassen von unseren Polizeibeamten, aber auch vom Bundesgrenzschutz. Es war eben dann doch ein ziemlicher Aufwand, das zu fotografieren und zu betreiben. Und es war schon sehr schlimm. Wir mussten also mit Polizei und Bundesgrenzschutz hier Personen zurückhalten, die natürlich Mörder und Verbrecher und drüber schrien zu den Soldaten drüben, die also jetzt die Leiche bargen und sie abtransportierten auf den LKW.
Doch 1989 war es vorbei mit dem Schrecken der DDR-Diktatur. Wolfgang Ruske aber war überzeugt, was hier passiert ist, darf nicht vergessen werden.
Inzwischen war ja nun die deutsche Wiedervereinigung und es war ein reger Austausch Ost-West. Also ich erinnere mich immer noch an die Situation, als die ersten Trabi-Kolonnen hier in den Werra-Meißner-Kreis kamen, 90, viele Tränen und also das war eine Situation, die uns eigentlich auch dann sehr beschäftigt hat. Da hatten sich also auch viele Freundschaften dann ergeben, Ost-West. Und danach kamen jetzt diese großen Besucherströme an die Grenze. Also regelmäßig haben unsere Mitarbeiter hier in der Woche 2, 3, 4 Busse eben gehabt aus westlichen Bereichen. Und die ersten Besuchergruppen kamen dann in den 90er Jahren auch schon aus Thüringen, aus Sachsen, Sachsen-Anhalt in Bezug Besuch des Westens, aber auch dann nochmal ein Abstecher hier an die Grenze. Kopfschüttelnd haben sie das erste Mal dann sich die Grenze angeguckt. Das wussten sie ja in dem Umfang gar nicht, denn die DDR-Medien brachten ja keinen Hinweis auf die Grenze.
Wie sind Sie denn dann als Verein vorgegangen, um diesen Ort zu bewahren? Also Sie haben gesagt, das Erste war halt, den Abbau zu verhindern. Und dann haben sich Gleichgesinnte in Ost und West gefunden. Aber dieser Prozess, also da muss ja dann wahrscheinlich sehr viel in sehr kurzer Zeit passieren, damit das A erhalten bleibt und dann vielleicht auch ein Erinnerungsort wird.
Deswegen war es also wichtig, dass Kontakte zu der neuen Kreisverwaltung aufgenommen wurde. Und so konnten wir also dann schon sagen, gut, wir werden um diesen Turm und um den Standort, wo Große erschossen wurde und wo wir also ziemlich nah an der Straße sind und hier wollen wir eine Mahn- und Gedenkstätte errichten.
Weil es eben so viel auf kleiner Fläche vereint, also sowohl den langen Grenzzaun, der ja immer noch jetzt das größte Exponat hier ist, plus halt den Ort, wo Groß erschossen wurde.
Sicher, und das ist einmalig. Also dieses Grenzmuseum hat also den längsten aktuell stehenden Zaun noch von allen anderen Grenzmuseumseinrichtungen, weil wir eben in der Lage waren, das zu sichern, sonst wäre das alles abgebaut.
Mit welchen Leuten macht man das denn? Also das waren alles Ehrenamtliche, da hat jetzt erstmal keiner Geld bekommen dafür quasi.
Und das blieb auch so, ja. Also wir haben eigentlich die Vereinsarbeit mit Ehrenamtlichen bis vor etwa 5 Jahren durchgeführt. Wir haben seit 5 Jahren hauptamtliche Begleitung. Dr. Stöber ist also Geschäftsführer und Frau Bellmeier Vertretung. Das sind Persönlichkeiten, die erst vor 4, 5 Jahren in Erscheinung traten. Und finanziell von uns und in Begleitung natürlich mit den Geldgebern der Länder finanziert worden. Bis dahin war es also ein Verein, der zu dieser Zeit im Aufbau etwa 20 Mitglieder hatte. Freunde, Freundeskreis aus Bad Soden-Allendorf, Eschwege, Witzelhausen bis rüber nach Heiligenstadt, die sich regelmäßig trafen und das hier eben urbar machten. Und es war also im Laufe der Zeit dem Verein möglich, auch durch meine dienstlichen Kontakte zu den Bundesgrenzschutz, zu den US-Amerikanern und damals in der Auflösung der sowjetischen Streitkräfte war es also möglich, aus dem Großraum Berlin noch einen Hubschrauber herzuholen, sodass wir also über die Vereinstätigkeit hatten wir inzwischen 6 Hubschrauber hier stehen und 10 Sicherungsfahrzeuge, was natürlich für die Besucher auch besonders interessant war, zu zeigen, mit welchem Aufwand das hier geschah.
Diese Hütten und Container, die hier stehen, die sind ja auch von verschiedenen Orten hierher gekommen, damit man überhaupt mal ein Gebäude hat. Jetzt entsteht ganz neues Gebäude, ganz neue Ausstellungshalle. Wie gucken Sie da jetzt gerade drauf?
Naja, mit einem gewissen Stolz eigentlich auch, dass die Arbeit, die wir begonnen hatten damals, dass die heute Früchte trägt in der Art, denn in der Vergangenheit, wie Sie sagen, war eben nur mal ein Container von da und dann noch ein Container und dann dort eine Ausstellung reingebracht und das erste Mal hier mit eigener Hilfe einige Räumlichkeit gebaut, die wir nun langfristig abreißen, mit etwas traurigem Blick, denn hier haben wir ja nun 30 Jahre gearbeitet, aber auf der anderen Seite eben unbedingt ist es wichtig, dass wir uns weiterentwickeln. Und da ist eben mit einem großen Ausstellungsgebäude mit 600 Quadratmeter, was jetzt hier kommt, werden die Hütten alle entsprechend aufgelöst. Und wir sind recht stolz zu sagen, dass wir den größten Fundus an Grenzsicherung hier haben. Und der wird auch gern angenommen von den Besuchern, wobei wir jetzt schon etwas reduzieren, damit nicht der Eindruck entsteht, hier ist also ein Militärcamp, das wollen wir nicht. Es soll also einfach nur reduziert werden auf einige wenige Exponate, denn das Hauptaugenmerk soll also sein, die Gedenkstätte darzustellen im Rahmen dieser Grenzsicherung.
Mit diesem Blick zurück auf die Geschichte des historischen Ortes Schifflersgrund verabschiede ich mich von Wolfgang Ruske. Aber ich hatte ja versprochen, dass wir uns auch nochmal genauer die Bildungsangebote anschauen, die das Museum bietet. Und dafür begrüße ich die Person, die das am besten erklären kann.
Ich bin Anne Vorpel-Meyer und arbeite seit 2020 im Grenzmuseum Schifflersgrund und ich leite hier den Bereich Bildung und Vermittlung.
Und auf wen treffe ich denn hier, wenn ich als Gruppe herkomme?
Das Team Lernort besteht eigentlich aus einer ganz, ganz bunten Mischung. Wir haben zwei abgeordnete Lehrer, die sind halbtags in ihrer jeweiligen Schule. Und die andere Hälfte der Woche sind sie hier bei uns im Grenzmuseum und die machen vor allem die Führung und die Programme mit den Schulen. Wir haben ja nicht nur Schulen zu Gast, sondern auch viele andere. Und da haben wir noch Ehrenamtliche aus dem Verein, die uns unterstützen bei der Arbeit, die ja auch schon seit Jahrzehnten führen. Und jeder erzählt so ein bisschen auch andere Perspektiven, die er persönlich auf diesen Ort hat. Und so lernt man diesen Ort immer wieder von neuen Seiten kennen und von denen man auch sehr viel lernen kann. Und wir haben seit neuestem auch neue Mitglieder. Das sind vor allem Studentinnen und Studenten, die hier mal ein Praktikum gemacht haben, die dann hängen geblieben sind, die wir auch versuchen, mit in die Reihe der Gästebegleiterinnen und Begleiter zu holen. Und so haben wir ein Team von wirklich erfahrenen Zeitzeugen über ausgebildete Pädagogen bis hin zu angehenden Pädagogen und wir gucken eigentlich immer, dass die Gästebegleiter mit ihren Fähigkeiten und der Art und Weise, wie sie die Geschichten hier vermitteln, dann auch gut auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt werden. Und da haben wir einen ganz guten Pool, denke ich, um einfach auch verschiedene Anfragen bedienen zu können. Und unsere Lernortpädagogen sind bis auf Dienstag eigentlich immer im Haus. Und wenn man sich jetzt einen Dienstag aussucht und uns besuchen kommt, dann landet man entweder bei mir oder bei jemandem anders aus dem Team. Und da gibt es eben welche, die schon mit Kindern sehr gut arbeiten können und die Geschichte sehr gut erzählen können und in einfachen Worten erzählen können, um Kindern, die vielleicht noch kein Verständnis von Geschichte haben, da Anknüpfungspunkte zu bieten und diesen Ort hier auf eine ganz einfache Art und Weise zu verstehen. Und so können wir uns sozusagen Jahrgang für Jahrgang den Bedürfnissen unserer Zielgruppe einfach anpassen, indem wir da das passende Programm, aber auch den passenden Gästebegleiter einfach raussuchen.
Was sind denn so Elemente, die dieser Ort bietet, vielleicht neben der Technik, die man jetzt als allererstes sieht?
Also ich glaube, das spannendste Exponat hier ist tatsächlich erstmal unser Außenraum. Wenn man ankommt, dann hat man diese Senke Schifflersgrund vor Augen. Man sieht den im Original erhaltenen 550 Meter langen Grenzzaun, der wirklich, wenn man direkt davor steht, mit seinen 3 Metern auch eine beeindruckende Größe hat. Man kann den Beobachtungsturm sehen und dem Kolonnenweg folgen. Und ich glaube, vor dieser Kulisse kann man ganz gut dann verschiedene Themen auch erzählen. Direkt an diesem Grenzzaun gibt es natürlich schon 3 Geschichten, die wirklich dort auch passiert sind. Das ist zum einen der tödlich gescheiterte Fluchtversuch von Heinz-Josef Große. Wir haben hier aber auch 1979 den Versuch gehabt, eine Selbstschussanlage abzubauen. Und wir haben hier tatsächlich auch eine Grenzschleuse in diesem noch erhaltenen Zaun, also wo tatsächlich die Stasi Menschen oder zumindest auch Unterlagen geschleust hat. Und das sind Sachen, die man hier allein schon beim Gang an den historischen Außenanlagen ganz gut erzählen kann und die sich dadurch besonders eindrücklich vermitteln lassen. Und wenn man dann ins Museum geht, dann stößt man eben auf noch mehr Geschichten und zwar ein bisschen weiter eben aus der Region. Wir haben relativ viele Geschichten recherchiert aus den umliegenden Orten, die für das Leben in Ost und West an der innerdeutschen Grenze stehen. Und ich glaube, über diese Themen Alltag und vor allem auch, indem wir junge Perspektiven dort aufgreifen, können wir diese Geschichte, die für viele noch gar nicht so lange her ist, für Schülerinnen und Schüler aber schon unendlich lange her, glaube ich, begreifbar machen und relativ lebendig vermitteln. Und das ist so auch bei uns der erste Anknüpfungspunkt von der Didaktik her, dass wir sagen, wir knüpfen da an, bei den Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler mit sich bringen. Ich sag mal, der Schulweg für jemanden, der im Sperrgebiet gewohnt hat, war überhaupt nicht vergleichbar mit heute. Man musste mal seinen Passierschein vorweisen. Wenn man den nicht mit hatte, wurde man abgesetzt an Ort und Stelle und man musste später abgeholt werden von den Eltern. Das sind so Geschichten, die sehr eindrücklich und einfach vermitteln, ja, dass das Leben damals wirklich mit besonderen Herausforderungen verbunden war und dass der Alltag dort einfach geprägt war von diesen Regeln, die dort bestanden.
Würden Sie sagen, dass das ein Museum ist, das hauptsächlich tatsächlich über den Außenraum, über die Fläche funktioniert?
Ich glaube, dass diese Kombination zwischen der historischen Außenanlage im Außenbereich, die auch hier oben das Museum ist, auf dem Hang, immer auch präsent sind. Wir haben ganz oft Sichtachsen in diese Senke und man kann viele der Geschichten, die wir im Museum vermitteln, dann auch wieder projizieren auf diesen Außenraum. Man kann sich das, glaube ich, dadurch besonders gut vorstellen. Das ist dann eben nicht nur die Fotografie, wo der Zaun drauf ist, sondern man hat den Zaun vorher wirklich auch mal erlebt. Man weiß, was 3 Meter Zaun vor einem sind und was das für einen Eindruck hinterlässt. Und ich glaube, dass diese Kombination aus wirklich diesen authentischen Relikten der Zeit und den Geschichten, die wir hier dann durch verschiedene Quellen der Geschichte auch erlebbar machen, besonders gut funktioniert. Und dass diese Mischung aus, wir gehen in den Außenraum und wir sehen uns Geschichten im Museum an, bestenfalls noch mit, wir wandern vielleicht auch sogar in eins von den Dörfern, zu denen wir noch weitere Geschichten haben. Wir sind ja hier genau zwischen 2 Orten und die sind nur 1 bis 2 Kilometer vom Grenzmuseum entfernt. Und das ist auch ein Element, was wir sehr gerne nutzen, dass wir uns einfach an weitere authentische Orte der Geschichte in der Region begeben.
Das machen wir jetzt auch und gehen auf eine kleine Grenzwanderung ums Museum. Und hier draußen, mit Blick auf den Grenzzaun im Schifflers Grund und den Todesort von Heinz Josef Große, wirkt die Geschichte des Ortes noch einmal ganz anders.
Diese Sichtachsen sind auch für die Vermittlung immer besonders gut. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, immer wieder uns auf diesen authentischen Ort zu beziehen. Und das Besondere ist, dass wir hier die Möglichkeit haben, fußläufig sowohl auf hessischer Seite uns die Grenzanlagen anzusehen, als auch von thüringischer Seite. Und wenn man dann erstmal in Hessen steht und der Grenzzaun dann doch noch mal ein paar Meter weiter ist, dann sieht er gar nicht so groß aus. Und wenn man dann aber erstmal wirklich an den Grenzzaun rantritt, und das war ja auch die beabsichtigte Wirkung, dann sieht man erstmal, wie groß der wirklich ist. Und diese Perspektivwechsel sind auch mal besonders spannend, um zu verdeutlichen, dass es einfach auch verschiedene Sichtweisen sozusagen gab, die wir hier beim Gang an die Grenze auch einfach nachstellen können. Wir machen einfach jetzt eine kleine Grenzwanderung. Und zwar gehen wir erstmal auf hessischer Seite ein Stückchen und dann gehen wir auf thüringischer Seite zurück.
Sind Gruppen hier oft unterwegs tatsächlich auch? Also dass dann wirklich regelmäßig solche Wanderungen stattfinden?
Ob wir mit den Gruppen viel wandern oder ob wir uns eher oben auf dem Gelände, wo das Museum befindet, uns aufhalten, das hängt sehr stark davon ab, wie viel Zeit bringt die Gruppe mit, wie gut befußt ist die Gruppe. Und letztendlich können wir von einer mehr Kilometer langen Wanderung in die ehemalige Grenzregion hinein bis zu einer kurzen Wanderung, wie wir sie jetzt gerade unternehmen, als auch bis zu ein paar Schritten laufen auf dem Gelände alles machen. Und es kommt natürlich darauf an, wenn ich eine Gruppe mit Schülerinnen und Schülern mit Beeinträchtigung habe, wähle ich da eher vielleicht eine kleine Strecke oder gar keine Strecke. Aha. Und wenn wir eine Schulklasse haben, die sich einen Wandertag vorgenommen hat, dann können wir hier auch schon mal bis zu 11 Kilometer laufen. Zudem bieten wir auch mit einem Kooperationspartner von uns Wanderungen an. Wir arbeiten da auch mit der Stiftung Naturschutz zusammen. Die haben 2 Gebietsbetreuer, die mit bei uns auf dem Gelände sitzen und die auch regelmäßig mit freien Gruppen wandern. Aber auch mit uns in Kooperation zusammen können wir da mehrstündige, wenn es gewünscht ist, auch mehrtägige Wanderungen mit denen realisieren. Und die sind natürlich nicht nur für das Thema innerdeutsche Grenze aus geschichtlicher Sicht gut ausgebildet, sondern die können dann auch tatsächlich noch in den Bereich Natur- und Umweltbildung mit reingehen und noch viel, viel mehr erzählen, als wir das können. Und so gucken wir uns diese verschiedenen Themen eben auch von unterschiedlicher Seite an. Und da finde ich, ist das Wandern einfach immer wieder ein tolles Format, wenn man die nötige Zeit mitbringt.
Und das richtige Schuhwerk.
Und das richtige Schuhwerk, um es nochmal zu sagen, genau.
So, wir stehen jetzt an dem Punkt, wo vermutlich auch der Bundesgrenzschutz und die Polizei gestanden hat, was Herr Ruske vorhin erzählt hat.
Der Zoll vor allem.
Also wir stehen jetzt quasi auf der anderen Seite des Schifflers Grunds, gucken rüber ins Museum, sehen den Turm und sehen unten die Grenzanlage.
Genau, und wir sehen das Holzkreuz, was nach 1990 hier an der Stelle, wo Heinz Josef Große zu Tode gekommen ist, aufgestellt wurde.
Und dieser Ort hat auch heute noch eine Bedeutung. Am Todestag von Heinz-Josef Große legen wir auch oft hier an der Mahnstätte den Kranz nieder. Und die gehört einfach auch zum Schifflersgrund.
Ich finde es vor allem interessant, dass das Museum halt tatsächlich nicht nur auf dem Museumsgelände stattfindet, sondern dass halt dieser ganze Ort mit eingebunden ist und man den auch durch Zufall entdecken kann, wenn man hier lang wandert oder auch gezielt hingehen kann vom Museum aus. Wir gucken auch direkt rüber jetzt, also der Blick ist auch frei zum Museum und kriegt schon einen Eindruck, wie das hier gewesen sein könnte.
Vielleicht kann man sich das Ganze wie so ein Spinnennetz aus Geschichten vorstellen und im Grenzmuseum läuft das Ganze zusammen und da kann man diese verschiedenen Geschichten erleben, aber wir können auch dem Spinnennetz in die Region folgen auf verschiedenen Wegen und dann an die tatsächlichen Orte des Geschehens wandern. Und unser Ansatz ist ein sehr induktiver Ansatz. Dadurch, dass wir die kleinen Geschichten in der Region erzählen, erzählen wir erstmal Geschichten, die relativ viel Alltägliches erzählen oder das Besondere im Alltäglichen hervorheben. Über diese Geschichten kommen wir dann auf die nächsthöhere Ebene, dass man zum Thema Flucht kommt, dass man zum Thema Regeln im Sperrgebiet oder Entwicklung der Grenzanlagen kommt. Und darüber nähert man sich dann Schritt für Schritt auch sozusagen dem nationalen oder internationalen Thema innerdeutsche Grenze. Aber dass der erste Schritt, um überhaupt einen Anknüpfungspunkt zu bekommen und Interesse zu entwickeln für diese Geschichte oder für die Geschichte innerdeutsche Teilung, das passiert bei uns tatsächlich oft über regionale Fallbeispiele und regionale Geschichten.
Passiert auch viel über Zeitzeugengespräche. Also wir hatten es vorhin schon erwähnt, dass natürlich auch Zeitzeugen zu dem Repertoire des Museums gehören, sei es jetzt in digitaler Form oder auch natürlich in persönlicher Form.
Genau, und die Arbeit mit Zeitzeugen ist da einfach ganz, ganz wichtig für uns und auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit. Wir haben nicht nur Zeitzeugen, die durch die Gedenkstätte auch führen können und regelmäßig bei uns vor Ort sind, sondern wir bieten auch an, dass man bei uns auf besondere Zeitzeugen sprechen kann. Wir haben da zum Beispiel einen jugendlichen Fluchthelfer. Wir haben jemanden, der wirklich ganz intensiv als noch junger Mensch die Wiedervereinigung und die Grenzöffnung 1989 miterlebt hat. Wir haben Menschen, die einfach von dem alltäglichen Leben im Eichsfeld, im Sperrgebiet erzählen können. Und diese Arbeit mit den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Zeitgleich wissen wir, dass es auch nicht immer möglich ist, die Zeitzeugen mit den Schulprogrammen zu koordinieren. Und für diesen Fall nehmen wir derzeit ganz viele Zeitzeugen auch auf Videos. Wir führen ganz viele Interviews. Und auch das geschieht in Kooperation mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, die das Projekt Zeitzeugenmemorial im Jahr 2020 ins Leben gerufen hat und für die wir seitdem Zeitzeugen interviewen. Und diese Interviews werden aufbereitet, später für eine Internetplattform. Wir nutzen die aber auch in Schulprogrammen und in der neuen Dauerausstellung, die wir derzeit planen, werden die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen auch eine große Rolle spielen, um einfach verschiedene Erzählungen und verschiedene Perspektiven auf Teilaspekte der deutschen Teilungsgeschichte eindrücklich vermitteln zu können.
Gibt es denn dann Anknüpfungspunkte, wenn man sagt, man hat jetzt zu einem Thema, was im Zeitzeugengespräch gehört und da das alles so nah beieinander ist, kann man da auch nochmal hingehen und sich das angucken?
Wir können die ganzen Formate, die wir grundsätzlich anbieten, angefangen von der normalen Führung, von Themenführung, Zeitzeugengespräche, Wanderungen, auch Workshops, um die Zeitzeugengespräche vorzubereiten oder auch die Arbeit mit einzelnen Quellen. All das können wir je nach Absprache dann auch beliebig kombinieren. Und besonders eindrücklich wird es, glaube ich, dann, wenn man an einem Ort steht, zu diesem Ort von einem Zeitzeugen eine Geschichte hört und entweder später oder im gleichen Zuge auch noch Quellen zu diesem Vorfall untersuchen kann. Dann wird einfach der Ort, an dem man sich befindet, plötzlich authentisch und zu einem authentischen Ort der Geschichte. Und die Geschichte wird irgendwie lebendig. Und das ist das, was wir beobachten, dass das für Jugendliche besonders nachhaltig ist, wenn sie sozusagen die Geschichte vor Ort erzählt bekommen und nachempfinden können. Unsere Empfehlung ist, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, wenn man zu uns kommt. Und neben der Überblicksführung, in der wir vielleicht ein bestimmtes Thema dann schon vertiefen können, dann nochmal einen passenden Zeitzeugen zu diesem Thema einzuladen, sei es Flucht, sei es Alltag, sei es Jungsein im Sperrgebiet, diesen Zeitzeugen dann zu interviewen dazu, plus sich nochmal intensiv dann mit dementsprechend vorbereiteten Quellen der Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist jetzt so ein Programm, die Führung dauert 1,5 bis 2 Stunden. Das Zeitzeugengespräch nochmal ungefähr 1,5 Stunden. Und dann könnte man tatsächlich nochmal im Vorfeld oder im Nachgang mit einigen Quellen arbeiten. Und also das ist ein 5-6 Stunden Programm. Und das ist, glaube ich, wirklich ein Programm, was dann auch nachhaltig wirken kann und wo die Schülerinnen und Schüler relativ viel mitnehmen. Und die beste Rückmeldung, wenn wir solche Tage evaluieren, ist tatsächlich, dass das Zeitzeugengespräch als eins der eindrücklichsten Momente an diesem Tag bewertet wird. Und dass gerade diese Zeitzeugengespräche und die Möglichkeit, sich mit einem Zeitzeugen darüber zu unterhalten auf Augenhöhe, wie das damals war, vielleicht auch mal eine Verständnisfrage oder eine kritische Frage zu stellen, dass dieses Erlebnis hier ein ganz besonderes ist, was besonders geschätzt wird von den Jugendlichen.
Ab welchem Alter ist es denn sinnvoll, hierher zu kommen?
Also eine Altersgrenze oder eine Altersempfehlung gibt es von unserer Seite überhaupt nicht. Wichtig ist es, dass man sich vorher einfach bei uns meldet, guckt, welche Klasse kommt, wie ist der maximale Zeitaufwand, der zur Verfügung steht, und dass man dann gemeinsam guckt, welche Themen sind spannend oder auch welchen Umfang darf so ein Programm einfach auch haben. Bei uns ist es einfach wichtig, dass die Gruppen nicht überfordert werden, dass wir am vorhandenen Vorwissen oder auch am nicht vorhandenen Vorwissen ansetzen und uns dann einfach so weit nähern, wie es der zeitliche Rahmen zulässt.
So, wo sind wir denn jetzt hier angekommen?
Wir sind jetzt den Kolonnenweg weitergegangen und am Ende unseres 550 Meter langen Grenzzauns angelangt und sind jetzt wieder auf einer ganz kleinen Anhöhe, nennt sich Haierkopf. Und hier stand tatsächlich mal ein historischer Beobachtungsturm. Der wurde allerdings 1990 abgerissen. Und heute steht hier eine Holzkonstruktion, die mal als Filmkulisse für einen ZDF-Film gedient hat. Aber da hier mal ein Holzturm stand und später ein Betonturm, haben wir gesagt, Mensch, wir nutzen diese Kulisse hier weiterhin. Es ist auch klar, dass das eine Rekonstruktion ist, also kein historisches Original, aber man kann diesen Turm besteigen und hat dann einen wunderschönen Blick ins Werratal auf die hessische Kurstadt Bad Sohn-Allendorf.
Und das machen wir jetzt. Wir klettern einmal hoch.
Was wirklich toll ist, ist, dass das Grenzmuseum sowohl im Werra-Meißner-Kreis als auch im Eichsfeld-Kreis in der näheren Umgebung relativ gut angebunden ist an tolle Wanderwege. Wir haben den P16 hier gleich um die Ecke, der beginnt da, ein ganz toller Wanderweg, der durch die hessisch-thüringische Grenzregion geht. Überhaupt, der Werra-Meißner-Kreis ist auch unglaublich gut ausgebaut mit Grenzwanderwegen und tollen Wandernetzen. Also ist auch besonders attraktiv für Leute, die sich gern bewegen oder Schulklassen, die vielleicht nicht nur einen Tag zu uns kommen wollen, sondern auch die Region noch weiter erwandern und entdecken wollen. Das ist schon hier ein toller Anlaufpunkt und wir sind gut eingebettet in diese großartigen Angebote.
Wie kommt man am besten zum Museum? Also wenn man jetzt keinen eigenen Bus zur Verfügung hat?
Die Anbindung an das Grenzmuseum ist, geht immer über Bad Soden-Allendorf. Hier haben wir eine Anbindung mit den Regionalzügen. Ab Bad Soden-Allendorf würden wir empfehlen, tatsächlich zu laufen und schon mal eine kleine Wanderung zu unternehmen. Wenn man das mit uns abspricht, können wir auch die Schulklassen ab dem Bahnhof in Empfang nehmen und die Wanderung schon auch als Vermittlungsangebot gestalten. Der Wanderweg betrifft dann allerdings so 5 Kilometer, ist aber wirklich auch spannend, weil man schon auf dem Kolonnenweg langläuft und relativ viele Relikte der deutschen Teilungsgeschichte am Wegesrand entdecken kann.
Sonst, wenn man hier in der Nähe oder wenn man mit dem eigenen Bus anreist, wo kann man dann gut übernachten mit größeren Gruppen?
Wenn man in die Region kommt und gern auch eine Übernachtung sucht oder das Ganze als Klassenfahrt unternehmen will, dann stehen einem in der Region im Nordhessen dann auch zwei Jugendherbergen zur Verfügung. In Eschwege ist eine, aber auch die Jugendburg Ludwigstein, ganz spannender Ort mit auch tollen Programmen. Auch ein Kooperationspartner von uns. Und auch auf thüringischer Seite gibt es noch das Bildungswerk in Uda. Auch dort gibt es die Möglichkeit, Klassenfahrten zu unternehmen und dort zu nächtigen und weitere Programme in der Region zu machen. Zum Beispiel auch mit dem Naturpark, der wirklich für Schulklassen viele attraktive Programme anbietet.
Wie weit im Vorfeld muss man sich denn vielleicht mit dem Museum auch in Verbindung setzen, um jetzt so das gewünschte Programm realisieren zu können?
Für uns ist es immer gut, wenn wir 3 bis 4 Wochen vorher von dem Vorhaben, uns zu besuchen, erfahren und man da schon mit uns Kontakt aufnimmt, damit wir die Programme vorbereiten können, damit wir auch gucken können, ob das in unseren Zeitplan passt, ob die jeweiligen Gästebegleiter, die wir für das Programm gerne einsetzen würden, auch an dem Tag Zeit haben. Am tollsten ist es natürlich immer, wenn man vielleicht sogar 2 verschiedene Tage hat, an denen man das möglich machen könnte, dann hat man die größte Möglichkeit, dass wir einen dieser beiden Termine dann auch realisieren können. Wenn man sich das Ganze refinanzieren möchte durch die Fahrtenförderung, die die Hessische Landeszentrale für politische Bildung anbietet, dann muss man ein bisschen früher sich noch mit uns in Verbindung setzen. Die haben nämlich auch eine gewisse Vorlaufzeit und mehr Informationen findet man da auch im Internet. Wir beraten dann aber auch gerne beim Telefonat.
Genau.
Also, je frühzeitiger man sich mit uns in Verbindung setzt, desto besser kann man das vorplanen und das auch mit der Fahrtenförderung noch hinbekommen.
Genau, sowohl von organisatorischer Seite da, als auch, dass dann der richtige Betreuer, die richtige Betreuerin, Zeitzeugengespräch dann auch stattfindet zu dem Thema, was man sich rausgesucht hat. Also frühes Planen hilft.
So, dann klettern wir mal wieder runter. Und hier ist auch eigentlich noch ein ganz schöner Ort, weil wir hier nicht nur den Turm haben, sondern auch unser Projekt 1000 Steine. Das gibt es seit ein paar Jahren und wir regen unsere Besucherinnen und Besucher, also unsere Gäste dazu an, hier einen Stein abzulegen. Vielleicht kennen Sie das vom Wandern.
Ja.
Da nimmt man manchmal vom Fuße eines Berges einen Stein mit und legt ihn oben als Erinnerung ab. Und genau hier an diesem Ort, an dem jahrzehntelang niemand hin durfte, liegen nun hier Steine mit Orten und Grüßen aus aller Welt. Wir sehen hier eine italienische Flagge. Wir sehen hier, dass eine Schulgruppe aus Magdeburg da war. Hier ist noch ein kleiner Gruß vom Weltkindertag, den wir auch hier gefeiert haben mit einem tollen Programm für Familien. Hier steht sogar was aus Südafrika. Und genau, und dieser Ort ist einfach wirklich toll, um zu sehen, dass ein Ort, der mal an einer teilenden Grenze war, heute wieder Menschen aus allen Regionen der Welt zusammenbringt. Und das ist auch ein ganz toller Ort, an dem wir mit jungen Leuten und Schulklassen immer auch gerne über Werte oder Demokratie und Freiheit sprechen und gucken, gerade auch mit den Eindrücken vielleicht von der Grenzwanderung, die man im Vorfeld gemacht hat. Was macht das mit uns, heute hier an so einem Ort zu stehen? Und was machen diese Geschichten mit uns? Und was macht das mit den Werten, die wir heute haben und vielleicht auch gar nicht mehr so wertschätzen? Und welche Werte sind heute eigentlich wertzuschätzen? Deshalb stehen hier auch auf vielen Steinen so Begriffe wie Freiheit oder Meinungsvielfalt und Entschleunigung steht hier zum Beispiel auch. Freiheit und Familie. Also auf jeden Fall kann man hier sehr gut reflektieren und auch gucken, was macht die Geschichte mit uns und wie wirkt die hier nach.
Wirklich ein schöner Ort. Also auch wenn man vielleicht im Museum den Input bekommen hat, dann so ein bisschen auf dem Weg reflektiert hat und dann hier nochmal neue Gedanken fasst, ist, glaube ich, schön.
Fast schon meditativ.
Ja. Was würden Sie sich denn wünschen, wie denn so eine Vorbereitung vielleicht auch an der Schule passiert?
Also uns ist bewusst, dass das Thema deutsche Teilungsgeschichte in den Lehrplänen erst relativ spät vorkommt und auch die Zeit für diese Lerneinheit sehr knapp bemessen ist. Mhm. Und von daher wissen wir auch, dass viele den Gedenkstättenbesuch anstatt einer Vertiefung machen, was für uns auch völlig gut ist. Das heißt, wir können auch da ansetzen, wo die Schulklassen ohne Vorerfahrung ankommen. Wir machen vor jeder Führung eigentlich so ein bisschen so eine Befragung der Schulklasse und gucken, welches Vorwissen ist vorhanden, wo können wir ansetzen. Meistens ist das so 1945, dass man sich guckt, wie kam es eigentlich überhaupt zu dieser Teilung, Ende Erster Weltkrieg, Einrichtung der Besatzungszonen und so weiter. Wichtig wäre für die Vorbereitung, dass man tatsächlich das beste gute Schuhwerk hat, das feste Schuhwerk, wie wir vorhin schon festgestellt haben, dass wir uns zusammen ein Programm aussuchen, was für die Klasse anregend ist und aber auch nicht überfordert, vielleicht aber auch nicht unterfordert, dass wir schon auch gucken, dass es ein spannendes Programm ist und dieses Dialogische, dass wir mit den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen und sei es auch aktuelle Themen aufzugreifen und die dann versuchen, in der Geschichte auch wieder nachzuskizzieren. Das gelingt einfach uns besonders gut hier, wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern von Beginn an sozusagen in einem Dialog oder auch auf Augenhöhe miteinander sprechen.
Wir sind jetzt hier wieder am Zaun entlang gelaufen. Also rechts von uns ist jetzt wieder der Grenzzaun und jetzt haben wir eigentlich einen ganz schönen Blick. Also wir sehen jetzt oben den Beobachtungsturm, laufen jetzt gleich runter in die Senke vom Schifflersgrund.
Genau, und gleich hier rechts von uns, direkt am Grenzzaun, sehen wir ein Informationsschild, was darauf hinweist, dass hier mal eine Grenzschleuse war, die installiert wurde von dem Ministerium für Staatssicherheit. Und genau an dieser Stelle wurden Agenten, die für die Stasi im Westen tätig waren, hier mit vor allem Material versorgt, was weiß ich, Dokumente, Geld, Genau, diese Geschichte ist gut dokumentiert. Auch die können wir hier erzählen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man sich die Region rund um das Museum auch selbst erschließt. Auch für, ich sag mal so, Individualbesucherinnen und Besucher oder Gruppen, die sagen, wir wollen das selbstständig erkunden, bieten wir eine gute Möglichkeit an, dass man in der Region trotzdem Wissen erhält. Und zwar legen wir derzeit einen Grenzwanderweg an. Das Grenzmuseum befindet sich in der Mitte dieses Wanderwegs. Der Wanderweg führt dann in zwei Schleifen, einmal Richtung Norden, einmal Richtung Süden. Und auf Strecken, die zwischen 4 und 7 Kilometern lang sind, kann man sich dann einfach im näheren Umfeld des Grenzmuseums auf geführten Pfaden gut bewegen und findet in regelmäßigen Abständen Informationspulte, auf denen dann zum Beispiel wie hier die Geschichte der Grenzschleuse oder die Bedeutung dieser Grenzschleuse vermittelt werden. Und dieses Angebot Grenzwanderweg, das wird ab Frühjahr 2023 hier im Außenraum dann auch zu sehen sein und einladen dazu, die Region einfach vielleicht auch selbstständig zu erkunden. Außerdem haben wir eine Kooperation mit dem staatlichen Schulamt für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Werra-Meißner-Kreis, sodass wir Schulprogramme, die wir mit Schulen erarbeiten, die diesem Schulamt zugehörig sind, tatsächlich dann auch kostenlos anbieten können. Und über diese Schulland, über diese Kooperation gibt es natürlich auch Fortbildungen für Lehrer oder Multiplikatorenfortbildungen, die wir hier stattfinden lassen zu unterschiedlichen Themen oder zu Schwerpunkten, wie arbeite ich am außerschulischen Lernort. Und das kann man dann auch über das Programm von dem jeweiligen Schulamt erfahren.
Wie kriege ich denn Kontakt hierher? Also wen rufe ich an? Wo rufe ich an? Wo melde ich mich?
Am besten geht man auf die Homepage bei uns, www.grenzmuseum.de, ganz einfach. Und klickt sich durch zu dem Bereich Kontakt und dann kann man uns eine E-Mail schreiben oder man ruft einfach an und wird dann weitergeleitet, entweder zu mir oder einer meiner Kolleginnen und wir beraten dann einfach gern. Wenn man schon weiß, was man möchte, kann man das aber auch einfach in einer E-Mail schreiben und wir melden uns dann schnellstmöglich zurück.
Okay, ja, dann würde ich mich erstmal bedanken für den Rundgang und die Informationen zum Museum und den Angeboten hier.
Sehr gerne.
Und ich wünsche noch viel Erfolg mit dem weiteren Ausbau und Umbau des Museums.
Ja, vielen Dank für die Begleitung heute und herzliche Einladung an alle Lehrerinnen und Lehrer, uns mit ihren Schulklassen zu besuchen.
Dankeschön. Zurück im Museum verabschiede ich mich von Anne Vorpelmeier und zum Abschluss gibt es wie immer Informationen für Ihren Besuch hier im Grenzmuseum Schifflossgrund und natürlich die Hinweise zur Fahrtenförderung der HLZ. Die Website des Museums finden Sie unter www.grenzmuseum.de. Alle Links gibt es auch wie immer in den Shownotes. Für die Planung Ihres Besuches melden Sie sich am besten rechtzeitig bei Anne Vorpelmeier an. Ihr Antrag für die Fahrtenförderung sollte auch spätestens 4 Wochen vor Ihrer Reise bei der HLZ eingegangen sein. Gefördert werden Fahrten von hessischen Gruppen ab 10 Personen jeden Alters. Dabei werden bis zu 60% der Fahrt-, Eintritts- und Programmkosten übernommen. Also auch die Kosten für die Führungen, Workshops und die Zeitzeugengespräche, die wir gerade eben vorgestellt haben. Und für bis zu 2 Übernachtungen innerhalb Hessens können bei mehrtägigen Programmen außerdem bis zu 7,50 Euro Übernachtungspauschale pro Teilnehmer oder Teilnehmerin beantragt werden. Das können Sie natürlich auch alles nochmal online nachlesen auf der Website der HLZ. Wir verlinken diese Adresse ebenfalls in den Shownotes. Und dort finden Sie auch den Antrag für die Fahrtenförderung. Den können Sie online ausfüllen und Sie finden auch weitere Hinweise zum Ausfüllen und ein Rechenbeispiel. Ein wichtiger Punkt dabei: Halten Sie die Angebote für alle Ausgaben sowie eine Übersicht aller Kosten mit der beantragten Zuwendung in digitaler Form bereit. Am Ende des Antrags laden Sie das nämlich zusammen mit dem Antrag hoch. Der Antrag selber führt Sie aber in mehreren Schritten durch alle benötigten Angaben. Wir würden uns freuen, wenn Sie diese Folge zum Anlass für einen Besuch im Grenzmuseum Schifflossgrund nehmen. Wenn Ihnen diese Studienreise gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünschen die Hessische Landeszentrale für politische Bildung und ich Ihnen alles Gute. Auf Wiederhören!